Hallo zusammen und willkommen bei Audioarchiv, dem Kanal für historische Interviews mit SchriftstellerInnen, PhilosophInnen, AktivistInnen und Intellektuellen aus aller Welt.
Hallo, heute wechseln wir einmal den Blickwinkel. Einfach mal raus aus den üblichen Wohlfühlbetrachtungen. Sich selbst aussetzen, sich mit den Augen der anderen sehen. In dem Gespräch mit Gernot Rotter, verstorben 2010, wird versucht, Europa und die europäische Kultur, also unsere Kultur, aus der Sicht der Muslime und der arabisch-islamischen Welt im Allgemeinen zu betrachten. Erstaunliches kommt in dem Gespräch zutage. Die Kreuzzüge zum Beispiel hatten für die Muslime lange nicht die Bedeutung wie für die Europäer. Gernot Rotter war einer der ersten, die den Dialog mit der arabisch-islamischen Welt initiieren wollten. Er schlug einen regelmäßigen Schüleraustausch mit Schulen in der arabischen Welt vor und wollte Arabisch, Türkisch oder Persisch als Wahlfach an den weiterführenden Schulen etablieren. Vorschläge, die bis in die Gegenwart kaum, sieht man einmal von Ausnahmen ab, wie die Salzmann-Schule in Thüringen, wo Schüler ab der 6. Klasse Arabisch lernen können, realisiert wurden. Gernot Rotter wusste als Islamwissenschaftler und Leiter des Orient-Instituts in Beirut, wie wichtig fundiertes Wissen über die islamische Welt ist und dass erst Sprachkenntnisse Verständnis für die andere, fremde Kultur schaffen können. Gernot Rotter lehrte zuletzt an der Universität Hamburg. Das Gespräch wurde 1994 aufgezeichnet und die Audioqualität hat in den Jahrzehnten etwas gelitten. Dennoch sind Gernot Rotters Antworten gut verständlich. Viel Spaß.
Sprechen wollen wir über das Bild des Islam in Europa und das Bild der Muslime von Europa. Und ich habe mir da zu Anfang unseres Gesprächs ein Zitat rausgesucht von dem ägyptischen Gelehrten Rifa al-Tahtawi, der, nachdem er in den 20er Jahren des 19. Jahrhunderts in Paris gewesen war, geschrieben hat: Nach längerem Nachdenken über die Sitten und die politischen Verhältnisse der Franzosen wurde mir klar, dass diese den Arabern ähnlicher sind als den Türken und anderen Rassen. Am stärksten äußert sich diese Ähnlichkeit in Dingen wie Ehre, Freiheit und Stolz. Die Frage, die ich an Sie habe, Herr Rotter: 160 Jahre später, ist es immer noch so, dass die Muslime den Westen bewundern und so ein verklärtes Bild vom Westen haben?
Nein, ein verklärtes Bild haben sie nicht mehr. Eine Bewunderung ist immer noch da. Ob sie nun ausgesprochen wird oder unterschwellig vorhanden ist, aber sie ist vorhanden. Es ist eigentlich erst das neu eskalierende Feindbild des Westens gegenüber dem Islam, das innerhalb der islamischen Welt ein Gegenfeindbild sozusagen hervorgerufen hat. Denn das Feindbild Islam in Europa ist sehr alt. Vielleicht bis ins frühe Mittelalter zurückverfolgen, wo von Sarazenenseuche die Rede war und solche ähnliche Dinge. In der islamischen Welt haben wir zwar ein gewisses Feind, ja wirklich nur ein gewisses, schon Ende des 19. Jahrhunderts, eben unter dem Einfluss des Kolonialismus und Imperialismus, wo man den Westen als Gefahr empfunden hat. Man ist aber damals nur selten so weit gegangen, dass man ihn verteufelt hat, sondern man wollte den Versuch starten, den Westen dort nachzuahmen, wo man es mit dem Islam für vereinbar hielt. Im Westen ist das Feindbild Islam immer wieder verschüttet worden zwischendurch, aber konnte bei jeder nötigen Gelegenheit wieder sofort hervorgeholt werden. Bei uns gehört zum Lehrplan in Geschichte etwa, gehört eben die Schlacht von Tournepoitiers, wo Karl Martell angeblich das Abendland gerettet hat, und dann Prinz Eugen, der edle Ritter, der angeblich das Abendland in Wien gerettet hat. Das gehört hier zum Grundwissen eines jeden Schülers. Und das ist scheinbar verinnerlicht. Wir hatten im Westen ja das Feindbild Sowjetunion lange, lange genug. Und als es damit vorbei war, man hat wirklich manchmal das Gefühl, brauchte man ein neues Feindbild. Man suchte ein neues Feindbild. Und das wurde direkt geliefert durch den Terror der muslimischen sogenannten Fundamentalisten.
Ich möchte aber nochmal zurückkommen auf das Bild der Muslime. Was bewundern die Muslime denn an Europa?
An Europa
so stark, dass also Tahtawi vor 160 Jahren das auch so mit so einer Emphase ausgedrückt hat.
Die Bewunderung gilt in erster Linie dem technischen Fortschritt. Bei literarisch Gebildeten kommt noch hinzu die freie Ausdrucksmöglichkeit, Pressefreiheit, Freiheit des Wortes, wie wir es verstehen. Das ist sehr stark ausgeprägt, werden Sie im Orient immer wieder hören, und dafür hat man auch in der Tat Bewunderung. Kritik, die ja vor allem von islamistischer Seite eben kommt, betrifft die moralischen Werte, die angeblich nicht mehr vorhanden sind, die verloren gegangen sind, die Vereinzelung des Menschen durch die Zerstörung der Familienstrukturen und die Wertelosigkeit schlechthin, ja, dass man keine Werte und natürlich dann vor allem keine religiösen Werte mehr anerkennt.
Aber haben die Muslime nicht auch ein differenziertes Bild von den Europäern? Also unterscheiden sie da zwischen den verschiedenen Gruppen, Staaten und
Ja, sie müssen sehr stark unterscheiden. Nicht? Ich meine, das ist ja überhaupt bei uns ein Punkt, ein Problem des Feindbildes Islam. Wir werfen den Islam pauschal, wird er als oft sogar identisch mit Fundamentalismus angesehen. Das ist natürlich völliger Unsinn. Wir haben säkulare Muslime, also ich würde sagen Kulturmuslime, so wie wir, auch wenn wir Atheisten sind, Kulturchristen geblieben sind, allein von unserer Erziehung her. Und es ist eigentlich bei dieser ganzen Auseinandersetzung gegenwärtig, sind es gerade diese säkularen Muslime, die mit dem eigentlich leid tun, denn sie stehen nun an der Wand. Sie bekommen von uns kaum Unterstützung, weil sie nicht beachtet werden, und sie werden dort von gewissen fundamentalistischen Kreisen eben bekämpft.
Was sind die Gründe dafür, dass man in Europa scheinbar wie in der islamischen Welt so ein Allgemeinbild von dem anderen besitzt?
Das liegt an der Unkenntnis. In Deutschland empfinde ich es immer ganz merkwürdig, oder in Frankreich wird es ähnlich sein, obwohl der islamische Kulturkreis der uns am nächsten liegende Kulturkreis ist, zu dem es auch immer über die Jahrhunderte hinweg zum Teil sehr enge Beziehungen gab, nicht schon in der Antike, wo praktisch der gesamte Mittelmeerraum noch eins war. Es liegt schon im Erziehungswesen. Es wird einfach zu wenig Aufklärerisches geboten über die islamische Welt, über die Religion, ja, über die verschiedenen Strömungen, über die verschiedenen politischen Bewegungen und so weiter, damit hier ein differenzierteres Bild hätte entstehen können. Leider wird es da noch viel Arbeit geben, um das hier die Sichtweise herzustellen. Und genauso ist es natürlich im Orient. Sie werden bei Muslimen, die den Westen kennen oder kennengelernt haben, immer ein differenzierteres Bild, das muss nicht immer ein positives sein, aber immer ein differenzierteres Bild über den Westen hören, als wenn sie mit Muslimen sprechen, die keinen Kontakt mit der westlichen Kultur hatten.
Jetzt könnte man aber auch sagen, es hat einen enormen Austausch gegeben, also eine enorme Touristenzahl zum Beispiel in arabischen Ländern, die sich dort bewegen, die dort Erfahrungen machen und die eigentlich Multiplikatoren für ein differenzierteres Bild sein könnten. Aber es ist ja scheinbar so, dass es nicht so ist, dass selbst also Intellektuelle, die sich zeitweise in der islamischen Welt aufhalten, dann wieder nach Europa kommen, trotzdem nur einen Ausschnitt des Islams wahrnehmen und den hier auch dann angreifen beziehungsweise sich mit dem hier auseinandersetzen.
Ich meine, Touristen haben natürlich keine Sprachkenntnisse häufig nicht über die aus der arabischen Welt oder islamischen Welt schlicht. Der Kontakt doch bleibt meistens sehr, sehr oberflächlich, beschränkt sich auf den Aufenthalt im Hotel und die Begegnungen, die man da hat. Etwas schwieriger ist es dann schon bei Journalisten eben, die, das muss man leider vorwerfen, aber es bessert sich wesentlich, dass man Journalisten in den Orient entsandt hat, geschickt hat, die keinerlei Vorbildung hatten über den Islam und auch keinerlei Sprachkenntnisse aufweisen konnte. Und die Sprache ist nun einmal die Brücke zwischen den Kulturen. So wie man von einem Orientalen heute verlangt, dass er Englisch oder zumindest oder auch Französisch kann, so müsste eigentlich jemand, der sich mit dem Orient beschäftigt, der wird ihn auch nur verstehen, wenn er die entsprechenden Sprachen kann. Das ist das Problem. Ich habe schon immer dafür plädiert, dass man in den höheren Schulen bei uns zum Beispiel Arabisch durchaus als Wahlfach anbietet. Denn das hat im Orient, und zwar vom Atlantik bis nach Indonesien, im Grunde die gleiche kulturelle Bedeutung wie im Mittelalter das Lateinische für die gesamte christliche Welt. Und von daher ist es eine der größten Kultursprachen überhaupt. Und warum sollte es nicht zumindest als Wahlfach möglich sein, diese Sprache an den höheren Schulen bereits zu lernen?
Jetzt spricht man in der Öffentlichkeit immer von dem Islam. Man spricht von Orient, von islamischer Welt. Also es gibt zahlreiche Begriffe. Sind diese Begriffe überhaupt noch heutzutage anzuwenden, wo man eine Entwicklung hat in verschiedenen islamischen Ländern, die ganz verschieden ist?
Ich habe darüber ein Buch geschrieben mit dem Titel Die Welten des Islam, beziehungsweise herausgegeben. Damit wollte ich etwas anzeigen, ja, dass nämlich sowohl horizontal wie auch vertikal es ganz verschiedene islamische Welten gibt. Sie haben völlig säkulare Muslime, hängt ein bisschen von der Staatsform jeweils ab. Sie haben heute gerade eben diese extremen, extremistische, militante Islamisten, auch nicht in allen Staaten, sondern nur in einigen. Das hängt dort mit den sozialen und wirtschaftlichen Bedingungen häufig zusammen. Und sie haben Staaten oder ja, Staat oder Regionen in der islamischen Welt, in denen zum Beispiel die Mystik eine große Rolle spielt, also der Volksislam viel stärker wirkt als die offizielle Theologie. Dann haben sie Staaten aber wie Saudi-Arabien, da ist die Mystik schlicht verboten. Daran sehen Sie schon, wie komplex das sein kann, wenn wir über Islam reden. Also ich vermeide es am liebsten immer, über den Islam zu reden, sondern ich hätte dann ganz konkret gerne, welche Schicht das ist und welche Region das ist. Der Islam in Indonesien, auch wenn er sich sunnitischer Islam nennt, wie 80% der anderen Muslimen, ist ein anderer Islam de facto als der Islam in Ägypten oder in Saudi-Arabien oder in Westafrika.
Jetzt gibt es aber den Vorwurf, der sich auch an solchen Begrifflichkeiten aufhängt, von einem arabischen Literaturwissenschaftler, einem vergleichenden Literaturwissenschaftler, der in New York lehrt, Edward Said, der sagt, also die Europäer und die Amerikaner, die machen eigentlich seit 150 Jahren nichts anderes, als sich einen imaginären Orient zu konstruieren, der ein Spiegelbild ist dessen, was sie eigentlich wollen.
Ja.
Wie weit gilt dieser Vorwurf für die deutsche Orientalistik und Islamwissenschaft?
Auch die deutsche Orientalistik ist davon auch nicht ganz unbeleckt. Ja. Ich meine, man muss sehen, wie kommt jemand dazu, in Deutschland ein Fach wie Islamwissenschaft zu studieren. Da hängt es doch daran, oft an der Lektüre, die man als Jugendlicher gelesen hat oder die Reisen, die man unternehmen konnte. Und da steckt häufig auch ein gewisser romantischer Zug natürlich dahinter, von dem ich mich übrigens auch nicht freispreche. Nur die Gefahr ist dann, dass man, wenn man dann mit dem Orient längere Zeit selbst Kontakt hat und vielleicht in einen Exotismus verfällt, das wäre auch das Falscheste, was wir tun können, im Dialog mit den einzelnen Regionen der islamischen Welt. Also exotistisch, romantisch den Islam zu verklären. Das würde weder der islamischen Welt helfen, noch uns helfen in diesem Dialog.
Nun hat aber gerade die Betrachtung des Orients durch Deutsche auch eine Tradition, das romantisch verklärt zu sehen, nämlich genau aus der Romantik des letzten Jahrhunderts
richtig,
heraus.
Richtig.
Und wenn man sich Zeitungsausschnitte anschaut aus den 50er und 60er Jahren, die also über den Orient berichten, da wird dann über den Schah von Persien in seinem Glamour, in dem er gelebt hat, wird berichtet, aber die Konflikte werden nicht angesprochen, während man heute, 20, 30 Jahre später, nur noch über die Konflikte redet und das andere nicht mehr sieht. Warum ist diese Veränderung eingetreten?
Die Veränderung liegt einerseits in, das habe ich vorhin schon kurz angesprochen, im fehlenden Feindbild, das uns der kommunistische Osten ursprünglich geboten hatte. Wir hatten keins mehr. Und gleichzeitig kommt natürlich das ganze soziale und wirtschaftliche Dilemma im Nahen Osten vor allem auf den Tisch. Bislang war es ja so, dass diese Gruppen, die heute den fundamentalistischen Kreisen angehören, sozial gesehen bei den Linken zu finden waren. Ja, nehmen Sie als Beispiel die Hezbollah im Libanon. Hezbollah ist eine fast rein schiitische Organisation, die sehr starken Zulauf hat bei den Jugendlichen, die chancenlos sind beruflich. Häufig übrigens ein Studium absolviert haben, das sind keine dummen Leute oft, aber meistens ein naturwissenschaftliches, kein theologisches, aber nun keine beruflichen Aufsichten in ihrer Gesellschaft haben. Hier arbeitet die Hezbollah sehr geschickt, indem sie soziale Einrichtungen schafft, indem sie soziale Hilfsdienste einrichtet und so weiter. Und das macht natürlich Eindruck. Und die Linken, die ursprünglich Linken aus den Schiiten, und es gab sehr viele kommunistische Schiiten im Libanon etwa, ja, ich glaube, der größte Teil der kommunistischen Partei im Libanon war schiitisch, aber mit dem Wegfall der sozialistischen Utopie war eine große Leere eingetreten für diese Leute und sie mussten sich an etwas Neues suchen und deshalb sprühen sie heute Al-Islam hu al-Hal an die Wand, der Islam ist die Lösung. Nicht? Es ist also, man suchte einen Ersatz für weggefallene Utopien. Und dass man dies natürlich in einigen Gruppen auch mit Gewalt tut, mit sehr militant tut, sehen Sie an die erinnern, das erzeugt natürlich bei uns im Westen ein allgemeines negatives Bild von der islamischen Welt, weil dann muss man gelegentlich den Medien auch zum Vorwurf machen, eben immer nur auf diese sogenannten Fundamentalisten, auf die militanten Fundamentalisten gesehen wird, ja, und die anderen Seiten des Islam, ja, zum Beispiel die Kämpfe, die heute säkulare Politiker, ja, in der islamischen Welt, ob nun Türkei oder Ägypten oder Algerien zu bestehen haben, um sich durchzusetzen, um ihre Verfassungen sozusagen, auch wenn es nicht in der Verfassung steht, eben die Trennung von Religion und Staat aufrechtzuerhalten.
In der öffentlichen Berichterstattung gibt es immer mal wieder den Begriff von dem Krieg der Zivilisationen.
Samuel Huntington.
Ja. Samuel Huntingtons These, der Ost-West-Gegensatz, kurz zusammengefasst, ist ersetzt worden durch einen Krieg zwischen den Zivilisationen, und einer der kriegführenden Parteien sei halt die islamische Zivilisation, die gegen Europa steht und man stehe sich unversöhnlich gegenüber.
Ich finde diese These, ich habe das mehrfach betont, schon ausgesprochen gefährlich, weil sie könnte zu einer self-fulfilling prophecy werden. Dass man so lange darüber redet, über diesen Krieg der Kulturen, bis er dann tatsächlich eintritt. Dass sich die Fronten eben verhärten und der Dialog irgendwann nicht mehr möglich ist.
Gibt es denn einen Dialog?
Es gibt in Ansätzen Dialoge über die Kirchen etwa. Ja, die haben in dieser Richtung sehr viel versucht in letzter Zeit. Und die Akademien, etwa die evangelischen Akademien, und wo es solche Gespräche gibt. Es gibt da schon einen Dialog, und auf politischer Ebene muss es ohnehin den Dialog immer wieder geben, weil man aufeinander angewiesen ist.
Gleich geht's weiter mit dem Interview. Zuvor noch der kurze Hinweis: Liked uns, wenn es euch gefällt.
Also es gibt das, aber es könnte verstärkt werden. Es könnte verstärkt werden, zum Beispiel durch Jugendaustausch. Ja, wie man ihn mit Amerika hatte, um die Aussöhnung sozusagen herzustellen nach dem Krieg, der Jugendaustausch mit Frankreich. Nicht? Ein Krieg zwischen Frankreich und Deutschland ist heute nicht mehr denkbar. Ja? Allein weil die Menschen, weil so viele menschliche Kontakte vorhanden sind, dass es wohl fast jedem schwerfallen würde, auf einen Franzosen zu schießen oder umgekehrt. Das ist jetzt banal, das Beispiel, aber es hat eine ganz, ganz große Bedeutung, eben nicht nur über Tourismus, sondern dass man auch, dass arabische Jugendlichen, ja, in europäische Familien kommen. Und umgekehrt, dass europäische Jugendliche auch mal das reale Leben dort sehen und erleben. Und die sprachlichen Barrieren, das habe ich schon angesprochen, nicht? Hier müssen, auch sprachlich muss mehr Grundlage geschaffen werden bei uns. Im Orient ist sie ja vorhanden, dort werden ja Fremdsprachen gelernt. Dass man die gegenseitigen Kulturen, also die Kulturen auf jeder Seite, besser versteht.
Ergibt sich die westliche Wahrnehmung des Orients nicht auch über ein Feindbild, wie man es gegenüber Ausländern als Bild in Deutschland zum Beispiel im Kopf hat?
Ja, natürlich. Ich meine, das trägt auch dazu bei, dass das Feindbild weiter gewachsen ist. Es ist die Abschottung vor dem Fremden schlechthin. Ja, die Angst vor dem Fremden. Und hier in Deutschland, ich meine, haben wir diese rechtsgerichteten Kreise, die das natürlich auch weiter schüren. Das ist Populismus, nicht, was hier getrieben wird, Stammtischpopulismus. Gegen, wenn man hier Muslime, und das hört man ja von vielen, von Arabern auch, die Schwierigkeiten haben, etwa arabische Studenten eine Wohnung zu finden oder so etwas Ähnliches, nicht. Das ist reine Fremdenfeindlichkeit. Und wenn viele Leute hören, da ist Araber, dann denken sie gleich an die schießwütigen militanten Islamisten in Algerien. Und das ist eine ganz gefährliche Entwicklung bei uns.
Wir kommen immer wieder auf das Thema Islamisten, Fundamentalismus, islamischer Fundamentalismus zu sprechen. Vergisst man bei der Berichterstattung in Deutschland über den Fundamentalismus nicht, dass es auch sowas wie einen christlichen Fundamentalismus gibt, einen jüdischen Fundamentalismus. Und das Neueste, was mir also seit einiger Zeit begegnet, das ist, dass einige Leute sich als Aufklärungsfundamentalisten
bezeichnen. Den Begriff kenne ich noch nicht. Nein, das ist natürlich ein Phänomen, zunächst mal ein religionswissenschaftliches Phänomen, ein religionsgeschichtliches Phänomen, dass in allen Religionen, alle Regionen, Religionen können fundamentalistisch werden, wenn sie wollen. Fundamentalismus ist ja etwas, auch militanter Fundamentalismus, den wir im Christentum immer wieder mal erlebt haben, den wir heute in Amerika sehr stark auf dem Vormarsch sehen, der aber auch zum Beispiel in Russland durchaus zu beobachten ist, mit der Marienbruderschaft in Moskau und so weiter. Das sind entsetzliche Dinge, die da ablaufen. Im jüdischen Fundamentalismus, und den kennen wir aus den Siedlerbewegungen in Israel, also keine Religion ist dagegen gefeit. Und das liegt natürlich auch daran, dass diese Religionen mit heiligen, sogenannten heiligen Texten operieren. Und heilige Texte sind normative Texte. Und normative Texte haben den, in Anführungszeichen, den Vorteil, dass sie wie Steinbrüche gehandhabt werden können. Man kann sich ihnen, aus ihnen jeweils den Brocken herausholen, herausbrechen, den man gerade für seine eine eigene Argumentation braucht. Denken Sie ans Christentum, wo man Kriege damit mit der Bibel begründen konnte. Genauso wie man eben den heutigen Pazifismus, der Gott sei Dank in den Kirchen weit breit ist, auch begründen kann. So kann man auch im Islam natürlich Militanz begründen aus dem Koran und dem Hadith, und man kann genauso natürlich auch absolute Friedfertigkeit damit begründen. Und Religionen, je nach historischer Situation, bedienen sich einmal dieser Teil und einmal der anderen.
in der Bundesrepublik, gerade in den letzten Monaten, ist die Diskussion immer wieder geführt worden über den Islam. Man hat also selten irgendjemanden aus dem Islam, also einen Muslim, der oder mehrere, die innerhalb dieser Diskussion eingegriffen haben und gesagt haben, also von uns aus sieht das so aus. Ist das so, dass sich die europäische Welt und auch die bundesrepublikanische Welt, die Öffentlichkeit, abgeschottet hat und den Diskurs ohne die Beteiligten eigentlich führt?
Das kann man so vielleicht pauschal nicht sagen. Gerade das Gespräch mit Theologen, ja, sollte man auch suchen. Denn auch die Theologen vertreten ein sehr, sehr breites Spektrum von absoluter Ablehnung jeder Militanz. Wobei überhaupt bei den Theologen die wirklich radikalen Kräfte sind eine sehr wenige. Ich sagte vorhin schon, dass die Fundamentalisten heute, die militanten Fundamentalisten, meistens keinen theologischen Background haben. Ja, sind also keine Absolventen von theologischen Hochschulen. Die theologischen Hochschulen verhaften eher dem bisherigen konservativen Level so innerhalb der Gesellschaft. Anders ist bei den Schiiten. Im Iran ist es ganz anders gelaufen.
Welche Rolle bei dem derzeitigen Feindbild Islam in Anführungszeichen spielt denn die Berichterstattung seit der iranischen Revolution 1979, die ja quantitativ deutlich zugenommen hat, aber doch immer einige Wortführer hervorgebracht hat, die ein sehr verklärtes Orientbild hatten, was aber scheinbar gesellschaftlich sehr gut angekommen ist in der Bundesrepublik.
Jetzt in Deutschland beobachte ich eben zwei Richtungen, ja, der Darstellung. Das eine ist eben diese Verklärung, dieser Exotismus, wie ich gesagt habe, dass man exotisch, romantisch, dass auch dieses Bild wieder entdeckt wird. Es wird alles verklärt. Und die negativen Seiten werden weggedacht. Nicht? Dass es in jeder Kultur, in jeder Zivilisation positive und negative Züge gibt, das muss man sich auch im Islam klar sein. Aber es gibt eben nicht nur positive und nicht nur negative. Bei uns sind es heute zwei Bilder. Der fanatische, schießwütige, mordende Islamist, ja, der von manchen Leuten gleichgesetzt wird mit Islam. Und auf der anderen Seite, was aber genau das andere Extrem ist, das auch der falsche ist, damit tut der Islam, der islamischen Welt auch keinen Dienst, ist dieses exotisch-romantische Bild. Da wäre eine Synthese ganz gut, und beides mal.
Wie sieht dieses Bild derzeit in Ägypten aus, von Europa?
In Ägypten, ja, da kenne ich es nur so ein bisschen aus der Presse, aus persönlichem Kontakt. Ich war gerade in Syrien, kenne ich es zum Beispiel in Syrien sehr, sehr gut, ja, aus Diskussionen und Gesprächen. Es ist ein kritisches Bild. Immer stärker wird man sich bewusst, was historisch der Westen mit dem Orient angestellt hat. Und da wird eine ganze Litanei aufgezählt. Nicht? Das fängt mit den Kreuzzügen an. Obwohl zur Zeit der Kreuzzüge, das ist interessant, die Araber, die Kreuzfahrer gar nicht als so imminente Gefahr, sondern die haben die als Barbaren angesehen und als gar nichts, nicht? Weil sie eben noch kulturell überlegen waren, zivilisatorisch haushoch überlegen waren. Ja, das ist heute anders. Man merkt förmlich häufig diesen Minderwertigkeitskomplex, der oft zu Unrecht dahinter steckt. Dann wird natürlich dieser Sündenkatalog geht über Sykes-Picot-Abkommen nach dem ersten oder im ersten Weltkrieg, wo man sich die arabische Welt schon aufgeteilt hat und so weiter und so fort. Und es kommt dann bei manchen Leuten tatsächlich zu einer Vorstellung von einer westlichen Muamara, von einer Verschwörung bei manchen Leuten. Nicht? Und das ist, glaube ich, das Hauptproblem unseres künftigen Dialoges. Den Muslimen, also nicht den säkularen Muslimen, den muss man es nicht erklären, aber den gläubigen Muslimen klar zu machen, dass es diese Verschwörung nicht gibt.
Muss man als Muslim, wenn man beispielsweise in Kairo, Algier oder auch im Libanon oder in Syrien lebt, das nicht als solche empfinden, als Verschwörung, wenn man sich die politischen und wirtschaftlichen Realitäten anschaut und die Dominanz des Westens, dann muss einem das vielleicht leicht so vorkommen, oder?
Natürlich. Wenn ein Araber sich die Geschichte der letzten 100 Jahre oder 200 Jahre ansieht, im Verhältnis zum Westen, dann muss er im Grunde die Vorstellung bekommen, die haben sich alle gegen uns verschworen. Und ich meine, manchmal hat man hier auch in den Medien durchaus das Gefühl, dass es ist so ein ungeschriebener Vertrag zwischen westlichen Staaten gegen die arabische und islamische Welt. Ja, also ein Grundkonsens. Das als Verschwörung zu bezeichnen, ist sicher zu hoch gegriffen, aber es ist tatsächlich in der Politik offensichtlich ein Grundkonsens, mit der arabischen Welt eben nicht sozusagen sich zu verbrüdern oder enger auch mit Ausnahmen wirtschaftlich natürlich, aber enger kulturell in Kontakt zu stehen.
Aber politisch verbündet man sich ja, wenn man sich den letzten Golfkrieg anschaut, da kommt es zu Allianzen, die für denjenigen, der die islamische Welt ein wenig kennt, doch sehr erstaunlich sind.
Ja, natürlich, nicht? Aber hier ging es um rein machtpolitische, wirtschaftsstrategische und vor allem wirtschaftliche Interessen der Amerikaner. Und die Saudi-Araber, das wird häufig ja bei uns vergessen, einer der, ja, der älteste fundamentalistische Staat ist, den man aber nie als solchen bezeichnet hier, oder nur selten, weil man eben zu einem ganz engen und notwendigen Wirtschaftsverbündeten hat, weil man dort eben die große Masse des Öls herkommt und das Kuwait. Und die saudischen Herrscher haben ja durchaus auch eine Opposition, übrigens auch eine fundamentalistische Opposition im Lande, derer sie sich erwehren müssen. Das heißt, die Saudi-Araber müssen Angst haben um ihre Stabilität, wenn sie eben militärisch irgendwo angegriffen werden, sodass sie Angst haben müssen, sozusagen aus ihrer Macht, aus ihrer Herrschaft sozusagen entfernt zu werden.
Wie kann man Ihrer Meinung nach diesem öffentlichen Bild vom Islam als radikal, fundamentalistisch und antiwestlich entgegentreten?
Durch Aufklärung. Ich sage, am besten fängt man in den Schulen an. Dass man wirklich aufklärend über den Islam, über die islamische Welt, über die dortigen politischen Verhältnisse, über die Geschichte vor allem, dass man hier einen größeren Grundstock an Wissen zunächst einmal legt. Das ist die erste Forderung. Und die zweite Forderung ist, dass die Medien stärker darauf achten, dass ihre Berichterstatter einen Grundfundus an Wissen haben, ja, über die Region, über die Kultur, über die Religion und so weiter. Und drittens, dass eben wirklich ein Dialog, ein ernsthafter Dialog geführt wird. Nicht nur mit säkularen Muslimen, sondern auch mit, zum Beispiel mit Theologen, um Verständnis für die Argumentationsweise aufzubringen und auch um Aufklärung zu schaffen. Dass es eben im Westen auch nicht nur materialistisch gesinnte Teufel gibt, denen es allein um Öl geht, um die Ausbeutung des Öls, sondern dass es im Westen auch Menschen gibt, die sich durchaus andere Gedanken machen und die durchaus den Dialog wollen und für eine Verständigung zwischen diesen Kulturen eintreten.
Danke, dass ihr bei Audioarchiv dabei wart. Folgt uns, dann verpasst ihr keine Folge. Und vergesst nicht den Like-Button. Bis nächste Woche, euer Audioarchiv-Team.